D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Der Podcast.
Social-Media-Redakteurinnen und Redakteure haben besonders viel zu tun, wenn es im Netz bei Facebook oder Twitter um Feminismus-Themen geht. Da muss viel moderiert werden im Netz und geschlichtet werden, haben wir diese Woche bei einem bestimmten Thema wieder mal gemerkt. Die ganze Geschichte dazu und unsere Einschätzung, woran das liegt, dass sich bei dem Thema einige verleitet fühlen, abwertend oder auch veralbernd zu posten, darüber sprechen wir gleich hier. Am Mikrofon ist Ralf Günther. Bis 20 Uhr. Hallo. Oh Kerle, was ist da los, bitteschön? Hier ist D-Radio Wissen am Donnerstagabend. Sobald wir hier feministische Themen oder Themen rund um zum Beispiel sexuelle Belästigung posten, da kommen sofort Protest, Anfeindungen oder das Thema wird per Kommentarpostings runtergespielt, zum Teil auch veralbert. So passiert am Montag bei uns, nachdem wir über den Hashtag im Zug passiert berichtet haben. Unter diesem Hashtag, da twittern ja Frauen momentan, die im Zug belästigt oder begrapscht wurden. Und die Diskussionen dazu bei uns im Netz, die könnt ihr euch natürlich anschauen, auf unserer Twitter- und auf unserer Facebook-Seite. Bei anderen Medien, die über diesen Hashtag berichtet haben, da ging es übrigens ganz ähnlich zu. Bevor wir jetzt gleich darüber sprechen, wieso Feminismus und Internet so eine explosive Mischung ergeben, jetzt erstmal zum Kern der Sache. Wir haben unseren Tagesreporter Martin Krinner losgeschickt mit der Frage, ab wann fühlen sich Menschen denn, ob im Zug oder sonst wo, sexuell belästigt?
Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 7.022 Fälle von sexueller Nötigung und Vergewaltigung bei der Polizei gemeldet. Das sind weniger als im Jahr zuvor, aber natürlich immer noch 7.022 zu viel. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Dunkelziffer dahinter deutlich höher sein dürfte. Und was die Sache noch schwieriger macht, die Frage, was ist eigentlich sexuelle Belästigung? Wo fängt sie an und ab wann wird es einer Frau unangenehm, die lässt sich nicht allgemeingültig beantworten. Für die meisten beginnt ein sexueller Übergriff mit einer körperlichen Berührung.
Ja, einfach wenn mir jemand zu nahe kommt, die Distanz nicht wahren kann.
Ja, beim Anfassen, so von fremden Leuten, also so auf die Schulter geht's, aber so an Körperteilen, wo man es eigentlich nicht haben möchte, denke ich mal nicht.
So, wenn ich halt schon irgendwie am Hintern oder an den Brüsten oder sonst wo, dann ist das schon für mich definitiv eine sexuelle Belästigung.
Andere sehen sich schon beeinträchtigt, wenn Männer einen zu lange komisch anschauen. Oder besser gesagt, gaffen.
Also ich finde, das kann eigentlich schon beim Anstarren losgehen. Auf jeden Fall, wenn man sich irgendwie nicht wohlfühlt bei dem, wie andere Menschen einem gegenübertreten, dann kann auch das schon ja eine Belästigung sein, finde ich.
Ja, einmal an der Bushaltestelle hat mich ein Mann komisch angeguckt und dann bin ich auch aufgestanden und habe so getan, als ob ich telefonieren würde.
Dazu kommt jetzt, dass die Belästigten auch noch selbst aktiv werden müssen, um etwas an der Situation zu ändern. Wenn es also mal vorkommt, dass einer lange starrt, blöde Sprüche reißt oder sogar anfängt zu grapschen, dann muss man sich wehren. Fragt sich nur, wie?
Ich glaube, man sollte einfach versuchen, selbstbewusst rüberzukommen, dass der vielleicht einfach denkt, da brauche ich gar nicht anzukommen bei der. Vielleicht will die das schon gar nicht.
Manche Frauen sehen sich gezwungen, sich zu verteidigen, also selbst handgreiflich zu werden.
Ja, es gibt ja so Selbstverteidigungskurse. Das haben wir zum Beispiel früher auch mal gemacht als Kinder, weil unsere Mutter das wollte. Und da hat man natürlich schon irgendwas gelernt, aber ob man das so in so einem Ernstfall anwenden könnte, bin ich mir unsicher, ehrlich gesagt.
Auf jeden Fall aber sollte man dafür sorgen, dass andere Leute mitbekommen, was passiert.
Ja, im schlimmsten Fall laut werden, laut sagen, was man nicht möchte. Handy am Ohr, so zu zeigen, ich bin irgendwie beschäftigt, ich habe jemanden dabei, der mitkriegt, wenn jetzt irgendwas passiert. Aber möglichst dann so leere, einsame Plätze und Dunkelheit scheuen, wo es geht.
Von der Idee, mehr Räume zu schaffen, in denen Frauen unter sich bleiben können, sind allerdings die wenigsten begeistert. Egal, ob das jetzt eigene Frauenabteile im Zug sind, wie es die Mitteldeutsche Regiobahn machen will, oder mal etwas weiter gesponnen, Frauenbecken im Schwimmbad oder eigene Frauenbereiche gegen Frotteure beim Konzert. Also gegen Leute, die sich an einem reiben und dabei aufgeilen.
Also ich glaube, sowas muss man jetzt nicht unbedingt machen, aber speziell Frauen fühlen sich, glaube ich, auch schon mal angegriffen, auch wenn es gar nicht so ist. Aber jetzt speziell irgendwas dafür machen und Frauen und Männer so zu trennen, glaube ich, wäre schon ein bisschen zu weit irgendwie.
Vielleicht ab einer bestimmten Uhrzeit. Generell ist es abends etwas gefährlicher, denke ich, auf den Straßen. Oder man sollte da ein bisschen vorsichtiger vielleicht sein. Vielleicht ab 21 Uhr oder was, dass man da sagen würde, okay, ein gewisser Frauenabteil. Aber so würde ich sagen, nein.
Man weiß auch, wie man sich zu wehren hat. Und im Freibad finde ich es auch schon übertrieben, weil jeder hat ja auch sein Recht. Die gehen da rein, um zu schwimmen und nicht um zu vergewaltigen oder so.
So, und jetzt fragen wir uns gleich, woran liegt das, dass sich bei dem Thema Feminismus oder Belästigung von Frauen einige verleitet fühlen, abwertend und veralbernd zu posten? Darüber sprechen wir mit Beispielen gleich. Im Zug passiert. Die Geschichte dieses Hashtags ganz kurz zusammengefasst. Vor Ostern, da hat die Mitteldeutsche Regiobahn eine Pressemitteilung rausgebracht, nach der es nun Frauenabteile auf der Strecke zwischen Leipzig und Chemnitz geben würde. Mittlerweile nennen sie das Ganze nicht mehr Frauenabteile, sondern Familienzone für Alleinreisende mit Kindern oder auch Rentner. Aber gut, es hieß erstmal Frauenabteile. Und dann gab es die Reaktion von Annalena Bankel, die unter dem Hashtag im Zug passiert dazu aufgerufen hat, über sexuelle Belästigung in der Bahn zu posten. Der Hashtag ist viral gegangen. Menschen haben über ihre Erfahrungen geschrieben und ungefähr genauso viele Menschen haben sich darüber lustig gemacht und abwertende Kommentare getwittert, wie zum Beispiel: Ein Extraabteil für Feministinnen ist klasse, dann nerven diese Trollers die normalen Leute nicht. Hashtag im Zug passiert. Feminismus und Internet, das ist eine explosive Mischung. Auch als wir hier auf die Radio Wissen darüber berichtet haben am Montag, da gab es sofort Kommentare von Männern, zum Beispiel: wie lange dauert eigentlich die Ausbildung zum Hofberichterstatter der Feministen? Ne? So würden wir dann bezeichnet. Dürfen jetzt Männer und Frauen nicht mehr im selben Zug fahren oder was? Und, und. Wir begrüßen heute Abend hier unsere Hofberichterstatterin zu Feminismusthemen, zu Genderthemen, Mito Sanyal. Hallo, grüß dich.
Hallo.
Woran liegen diese erhitzten Reaktionen auf Themen mit feministischen Inhalten?
Naja, also einmal ist es wirklich ganz banal ein Problem dieses neuen Mediums. Also es ist online einfach viel, viel einfacher, abwertend über jemanden zu sprechen, weil ich den nicht anschauen muss. Dann gibt es ja auch diese ganzen eigenen Dynamiken wie Shitstorms, die sich ja auch vervielfältigen. Ich bin mir total sicher, wir werden in 10 Jahren zurückgucken und sagen, ja, damals, bevor wir die Netiquette, die verbindliche Netiquette im Internet hatten und zum Beispiel Kommentare nur noch moderiert zugelassen haben. Oder es gibt jetzt ein neues Instrument, das die Posts, die besonders konstruktiv sind, in der Liste nach oben geschoben werden oder sowas. Aber das betrifft alle, aber es gibt halt bestimmte Themen, die besonders neuralgisch sind. Das ist einmal Sexarbeit, das ist Rassismus und natürlich ganz eindeutig Feminismus. Und ich habe einige Kollegen, Kolleginnen, Freunde, Freundinnen, die wirklich regelmäßig Morddrohungen dazu auch bekommen.
Hast du auch schon mal Morddrohungen bekommen?
Ja, aber nur einmal. Also ich bin da total verschont von geblieben. Ich habe das dann ganz brav zur Polizei getragen, weil mir Stephanie Mayfield von der Lila Box gesagt hat, mach das, die setzt sich dafür ein, dass es da eine politische, eine juristische Handhabe gegen irgendwann mal geben wird für. Und ich war dann bei der Polizei, mein freundlicher Polizeibeamte meinte dann, welche Kleidung hatten Sie denn getragen, als Sie die Morddrohung bekommen haben? Ist egal, weil die müssen einfach so eine Liste abhaken. Das heißt, die haben überhaupt kein Instrumentarium, damit umzugehen. Und irgendwann wird es das geben. Also Maas, also unser Justizminister, hat ja auch gesagt, er hat jetzt eine Taskforce eingerichtet, um mit diesen rechtswidrigen Hassbotschaften im Internet umgehen zu können. Noch nicht besonders erfolgreich, aber irgendwann.
Wenn wir was zu Rassismus, zu Feminismus etc. posten, dann haben wir gleich ganz viele Gegenstimmen. Was sind das für Menschen, was sind das oft für Männer, die da im Internet Stimmung gegen Frauenthemen machen? Sind die organisiert?
Na, ich denke, es ist ganz wichtig, zwischen zwei Gruppen zu unterscheiden. Das ist einmal wirklich die Antifeministen, die sind explizit gegen Gleichberechtigung, gegen Vielfalt der Geschlechter und die sind tatsächlich organisiert, vor allem übers Netz. Die verabreden sich dann über so Online-Plattformen in bestimmte Diskussionen sich einzuklinken und die tatsächlich auch zu torpedieren. Und dann gibt es aber gar nicht so viele. Man hat ja immer das Gefühl, die kommen einem wie eine Wand entgegen, aber das sind ja dann doch immer wieder dieselben mit verschiedenen Pseudonymen und so weiter. Und dann gibt es aber die Männerrechtler und die haben einen Punkt, die haben ein echtes Anliegen. Das muss ich nicht an jedem einzelnen Punkt teilen, aber das nehme ich sehr echt ernst. Und ich habe dann ja auch die ganzen Männer angeschrieben, die auf D-Radio auf dem Beitrag gepostet haben, die ja kommentiert haben. Mhm. Und da, ich weiß überhaupt nicht, ob das Männer sind. Die haben ja dann die ganzen Twitter-Namen wie Marsaff. Und Marsaff hat sich dann tatsächlich bereit erklärt, mit mir zu sprechen, ein Interview mir zu geben über Skype. Und der hat mich dann als erstes gewarnt, dass er das auch mit aufgenommen hat, weil der auch ganz viele schlechte Erfahrungen gemacht hat, dass er einfach im Rundfunk falsch zitiert worden ist. Mhm. Es ist auch jemand, der sich ernsthaft diskriminiert fühlt.
Gerade die Leute, glaube ich, die im Zug passiert kritisieren, das sind Männer, die auch auf jeden Fall aufstehen würden, wenn jemand im Zug um Hilfe ruft oder Hilfe braucht. Ja? Also es geht uns nicht darum, irgendwie das für Frauen schlechter zu machen, sondern wir glauben einfach halt dann, dass eine gewisse Gerechtigkeit herrschen sollte in dieser Diskussion.
Was bedeutet Gerechtigkeit?
Na, es gibt ja tatsächlich Sexismus gegen Männer. Also gerade mit im Zug passiert, es gibt sexistisch oder es gibt sexuelle Übergriffe gegen Frauen, aber es gibt zum Beispiel viel, viel mehr körperliche Gewalt gegen Männer in Zügen im öffentlichen Raum. Da reden wir ja auch viel weniger drüber. Mhm. Oder wenn wir als die Medien oder wenn wir zum Beispiel über junge Männer reden, dann hat das ganz schnell so was Abwertendes, auch Entmenschlichendes. Also das sind die Testosteron-gesteuerten Horden und das geht in der Debatte häufig unter. Und gleichzeitig finde ich es aber falsch zu sagen, irgendwie, wir müssen uns jetzt in die feministischen Diskussionen einhaken und da darauf aufmerksam machen, weil es ist ja nicht so, dass Diskriminierung eine Ressource ist und wenn du diskriminiert wirst, dann kann ich nicht mehr diskriminiert werden und es ist genug für uns alle da. Und deshalb, die Feministinnen sind nicht der Feind. Die Männer, die aber sagen, wir haben auch Diskriminierungserfahrungen, auch nicht. Und ich habe gestern noch mit der Geschlechterforscherin Isolde Aigner gesprochen, die sagt das viel, viel schöner als ich.
Wichtig ist es, sich vor Augen zu führen, dass geschlechterpolitische Debatten, wo wir uns auf Personengruppen einschießen, also die Frauen, die Männer zum Beispiel, dass das eigentlich ganz schnell weggeht von der Frage, in welchen Verhältnissen wollen wir eigentlich leben? In was für einer Geschlechterkultur wollen wir eigentlich leben?
Wir wollen in einer Kultur leben, in der Männer im Zug passiert posten können über ihre Gewalt gegen sie in einem Zug vielleicht sogar berichten können. Und
indem wir miteinander
genauso
reden können. Ich glaube wirklich miteinander.
Genauso das gleiche Thema ist, wie im Zug passiert, wo es über sexuelle Übergriffe oder zumindest sexuelle Belästigung geht. In die Radio Wissen Mito Sanyal über Feminismus-Themen im Netz, die von bestimmten Männern gerne ins Lächerliche gezogen werden oder runtergespielt werden. Und auch dieses Gespräch stellen wir natürlich wieder ins Netz. Ja. Und,
kommentiert alle, aber nur nett.
Kommentiert natürlich bei uns. deradiowissen.de.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Für Erdogan, den türkischen Präsidenten, wird es im Moment nicht gerade besser, was den Spott im Netz angeht. Nach dem Satirevideo von Extra 3, Erdo-Wi, Erdo-Wo, Erdo-Wan, da wollte er mit harter Hand eigentlich genau das verhindern, hat den deutschen Botschafter einbestellt, gefordert, dass das Video sofort gelöscht wird. Und jetzt kriegt das natürlich umso dicker ab, Verena von Keitz, ne?
Ja, nicht nur, dass Extra 3 das Video auch noch türkisch untertitelt neu ins Netz gestellt hat. Es werden jetzt auch viele andere kreativ und machen mit bei dem Spiel. Das geht natürlich am schnellsten und einfachsten, indem du dir ein schönes Meme bastelst. Ne? Versammelt sind da viele von diesen Erdogan-Memes bei Snickers für Linkshänder, Facebook-Seite, auf der jede Menge fotogeshoppte Bilder zu sehen sind. Und da ist Erdogan eben in allen Varianten, also als Berdogan mit Grizzly-Pelz oder als Kerdogan mit Besen, als Sherdogan, als Sher, schön auch so in der entsprechenden Kleidung. Ferdogan mit gelber Karte und Rillerpfeife und Herdogan mit wallender Mähne. Also ich würde sagen, da kann man eigentlich fast schon Memory draus machen, das verkauft.
War von Extra 3 eigentlich noch was zu hören?
Ja, sie haben heute getwittert, dass sie es eigentlich gern wie die EU machen wollen und Erdogan einen schmutzigen Deal anbieten. Zitat, für jeden Witz, den türkische Satiriker über Erdogan machen dürfen, nehmen wir in Deutschland einen Erdogan-Witz zurück.
Ja, das ist eine gute Idee. Wie sieht es denn überhaupt aus im türkischen Netz? Traut sich da noch jemand, Witze über den Präsidenten zu machen?
Ja, doch, auf jeden Fall. Also sich über Erdogan im Netz lustig zu machen, das gibt es natürlich in der Türkei schon länger. Und auch da sind Meme sehr beliebt. Ein schönes Beispiel ist das, was ein türkischer Arzt Ende letzten Jahres gepostet hat, nämlich den Vergleich von Erdogan mit Gollum aus dem Herrn der Ringe.
Mein
Diese
Schatz.
Etwas fiese Gestalt, ja. Genau. Das hat sich rasend schnell verbreitet im Netz und da muss man sich natürlich nicht wundern, wenn man weiß, wie Erdogan auf jegliche Verunglimpfung reagiert, sogar wenn sie im Ausland stattfindet, dass dieser Fall auch vor einem Gericht gelandet ist. Da musste dann wirklich ein Filmexperte über den Herrn der Ringe referieren, weil der Richter die Filme gar nicht kannte.
Oh.
Der Arzt wurde dann, das hat mich tatsächlich ein bisschen verwundert, er wurde nicht verurteilt, aber der Gollum-Vergleich, der wurde dann von total vielen Leuten aufgegriffen und sie haben dann ganz ähnliche Fotos oder Karikaturen gepostet.
Erdogans Reaktion auf die Extra-3-Satire setzt weiter viel Kreativität im Netz frei. Macht das Ganze nur noch bekannter, das freut uns.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Kurzes Update für uns alle. Im Osten Europas, da wird die Armee aufgestockt. 250 Panzer und 4200 Soldaten werden von der NATO zusätzlich an der Grenze zu Russland postiert in den nächsten Monaten. Da sind schon ein paar tausend Soldaten und viele Panzer der NATO. Und Russland auf der anderen Seite auch nicht untätig. Im Juni hat Putin bekannt gegeben, dass das russische Arsenal an Interkontinentalraketen ausgebaut wird. Das sind solche Raketen, auf die man fein so einen Atomsprengkopf draufschrauben kann. Daraufhin hat die NATO die schnelle Eingreiftruppe beschlossen. Auf bis zu 40.000 Soldaten soll sie aufgestockt werden. Ach ja, und dann gab es ja noch diesen abgeschossenen russischen Kampfjet im November, den das NATO-Mitglied Türkei im türkisch-syrischen Grenzgebiet vom Himmel geholt hatte. Da ist Musik im Konflikt, ihr merkt das. Großes Säbelrasseln auf beiden Seiten. Wir fragen nach bei unseren Korrespondenten auf beiden Seiten. Thomas Otto in Brüssel und Sabine Adler in Moskau. Erstmal nach Brüssel. Warum wird aufgerüstet an der Nahtstelle zwischen NATO-Land und Russland?
Naja, das Ganze ist ja, es kommt jetzt ja nicht aus heiterem Himmel. Das steht ja im Grunde genommen in der ganzen Reihe von Dingen, die da in den vergangenen Monaten und eigentlich vergangenen 2 Jahren, muss man schon sagen, beschlossen wurden und teilweise auch schon umgesetzt wurden. Da ging es zum Beispiel eben darum, eine sogenannte Speerspitze zu schaffen, also eine ganz besonders schnelle Eingreiftruppe, die in den osteuropäischen oder in den östlichen NATO-Ländern stationiert werden soll. 5000 Soldaten sollen die umfassen und eben innerhalb weniger Tage dort an den Einsatzort verlegt werden können. Und das war eben eine Reaktion auf das Vorgehen Russlands auf der Krim. Und jetzt diese neue Entscheidung kann man eben auch in dieser Reihe sehen, dass die NATO dort eben in den östlichen Ländern an der Grenze zu Russland ihre Position noch weiter verstärken will.
5000 Soldaten, was machen die da alle und wie soll das aussehen, der Einsatz?
Naja, im Grunde genommen, diese 5000 Soldaten, diese schnelle Eingreiftruppe, die halten sich bereit. Von diesen 9 Soldaten, die da hinkommen sollen, 4200 Mann plus die ganze Technik, die sollen dort regelmäßig rotieren. Die sollen also nicht fest an einem Ort stationiert werden, sondern nacheinander in verschiedenen Ländern eingesetzt werden. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass man sich 1997 auf der einen Seite die NATO, auf der anderen Seite Russland, auf die sogenannte NATO-Russland-Grundakte verständigt hat und da eben festgelegt hat, dass es nicht Ziel sein soll, dass große Kampftruppen in Osteuropa stationiert werden. Deshalb eben dieses Rotieren. Und dann will man eben mit diesen Truppen regelmäßig Übungen machen, um dann eben auch zu üben, ja, was könnte passieren, wenn es da einen Angriff gibt oder wie würde man sich verhalten, um das alles mal durchzuspielen.
Jetzt könnte natürlich Putin hingehen, das alles einfach belächeln, dabei zugucken, wie die NATO fleißig Militärübungen macht da kurz vor der Grenze. Wieso muss er reagieren, Sabine Adler in Moskau?
Putin lässt überhaupt nichts kalt, was mit der NATO in Verbindung steht. Er hat ja die sogenannte Erweiterung der NATO in Richtung östliche Grenzen bzw. westliche Grenzen Russlands, östliche Grenzen Europas immer kritisiert. Es ist sozusagen das heiße Thema schlechthin. Und wenn jetzt eine zusätzliche Stationierung in Erwägung gezogen wird oder angekündigt wird für das nächste Jahr, dann muss da eine Antwort kommen und die ist auch schon angekündigt worden. Der NATO-Vertreter Russlands hat gesagt, dass es eine maximal effektive Antwort geben wird, aber eine, die mit wenig Ausgaben verbunden ist. Und es ist ja auch so, dass die russische Militärindustrie bzw. die Ausstattung der russischen Armee in den letzten 10 Jahren deutlich moderner geworden ist. Der militärisch-industrielle Komplex hat an Fahrt gewonnen. Er hat eine große Aufholjagd hinter sich. Und man kann ganz sicher sein, Russland wird in der Lage dazu sein.
Aber warum haben eigentlich die osteuropäischen Randstaaten so sehr Angst vor der russischen Politik und haben die NATO gebeten, mit Soldaten und Panzern überhaupt vorbeizukommen?
Der große Auslöser ist tatsächlich das, was in der Ukraine geschehen ist im Jahr 2014, vor 2 Jahren, die Besetzung der Krim. Und weil man in solchen Ländern wie Lettland, Litauen bzw. Estland russische Minderheiten hat. In Estland und in Lettland sind die 25-30%, also 1/3 der Bevölkerung, ist russischstämmig. Gibt es ein latentes Misstrauen dieser russischstämmigen Minderheit gegenüber? Man bezeichnet sie mitunter auch als 5. Kolonne. Das heißt, da wird schon immer der Verdacht auch zum Teil sehr, sehr ungerecht mit geäußert, dass die russischstämmigen möglicherweise doch nicht so ganz EU-treu sind und für diese einzelnen Regierungen Lettland, Estland und Litauen stehen, dass sie unsichere Kantonisten sind und möglicherweise so etwas auch machen würden wie im Osten der Ukraine oder auf der Krim, wenn nur die Provokation aus Russland käme, dass sie sich einspannen lassen würden für solche Ziele. Das ist die Situation im Land. Das heißt, eine ganz große Unsicherheit und die Situation Position in Richtung Russland, die kann man jetzt besichtigen. Unter anderem hat Lettland damit begonnen, einen Zaun zu bauen, angeblich gegen Flüchtlinge, die nicht mehr über die Balkanroute kommen, die jetzt möglicherweise über Russland ihren Weg finden. Aber das Ganze spiegelt eigentlich wieder, wie hoch diese Gefahr immer aus Richtung Russland eingeschätzt wird.
Sabine Adler in Moskau und Thomas Otto in Brüssel, unsere DRD-Wissen-Korrespondenten. Die NATO will die Soldaten und Panzer an den Grenzen zu Russland aufstocken.
DRD-Wissen. Redaktionskonferenz.
Habe ich letztens in meiner Timeline bei Facebook gelesen, eine Freundin in Großbritannien, die postet, übersetzt: Das Beste an der 5-Pence-Gebühr für Plastiktüten ist, dass der Schrank neben meiner Spüle jetzt 672,90 Pfund wert ist. Der Hintergrund: in Großbritannien, da gibt es seit Oktober keine Plastiktüten mehr für lau beim Einkaufen, sowohl im Supermarkt als auch im Klamottengeschäft. Vorher hat man das halt gesammelt für ja irgendwann als Mülltüte oder sowas zum Benutzen. Bei uns sollte es eigentlich morgen soweit sein, dass dünne Plastiktüten was kosten, aber das Ganze verschiebt sich. Verena von Kaltz aus der DRD-Wissen-Redaktion. Wieso geht es nicht los?
Also das liegt daran, dass im Moment das Bundesumweltministerium einen Vorschlag vorliegen hat vom Handelsverband Deutschland. Dabei geht es um freiwillige Selbstverpflichtung des Handels, Plastiktüten nicht mehr umsonst abzugeben. Morgen sollte es eigentlich losgehen. Der Handelsverband sagt, es würden auf diese Weise tatsächlich 60% aller abgegebenen Plastiktüten kostenpflichtig. Aber dem Ministerium ist anscheinend die Zahl der Unternehmen, die mitmachen bei dieser Geschichte, zu gering. Und deswegen verschiebt sich jetzt der offizielle Start.
Eigentlich blöd, oder? Je früher man anfängt, desto besser, würde ich sagen.
Ja, also wenn das alles nicht klappt, kann man sich schon darauf verlassen, dass auf jeden Fall spätestens im November eine gesetzliche Regelung folgen muss. Denn die EU hat im vergangenen Jahr eine Richtlinie vorgegeben an alle Mitgliedstaaten, dass ab 2020 jeder EU-Bürger im Durchschnitt nur noch 90 Plastiktüten pro Jahr verbrauchen darf und ab 2026 nur noch 40 Tüten pro Jahr.
Okay, das heißt, die Briten sind schon einen Schritt voraus. Die haben das schon gesetzlich verpflichtet mit den 5 Pence. Wie viele sind es im Moment, also Tüten pro Jahr?
In Deutschland sind es derzeit 71 Tüten im Durchschnitt, die jeder Deutsche so verbraucht. Also alle 5 Tage eine, kann man vielleicht sagen, ja, wenn ich richtig gerechnet habe. Ne? 70 Tüten. 350 Jahre ungefähr. Damit liegen wir weit unter dem EU-Durchschnitt, muss man auch schon mal sagen. Also der liegt nämlich bei knapp 200 Tüten.
Nein,
da sind wir schon viel besser. Tatsächlich ist es aber auch wirklich so, dass eine gesetzliche Vorgabe zur Plastiktütenabgabe ganz gut funktioniert. In verschiedenen Ländern gibt es ja schon länger Plastiktütenverbote oder man muss eben dafür zahlen. Irland war zum Beispiel sehr früh dabei. Und ich war auch gerade in Washington D.C. Und da muss man schon seit 2010 auf jeden Fall im Supermarkt ein paar Cents hinlegen für Tüten. Und dadurch hat sich die Zahl der Tüten wirklich stark reduziert.
Klingt doch super.
Ja, also im Grunde ist es auch eine gute Sache, aber ganz ehrlich, also ich bin jetzt so ein bisschen auch unterwegs in Sachen Müllvermeidung und so. Das kann man irgendwie aber auch nur als eine kleine Maßnahme sehen, wenn es darum geht, irgendwie Verpackungsmüll zu vermeiden. Denn, also gerade jetzt auch im Zusammenhang mit der Plastiktüte, ist es oft so, dass Händler dann einfach auf Papiertüten umsteigen.
Oh, das habe ich auch schon gesehen. Sogar Supermärkte, die auf Papiertüten umsteigen. Das ist aber eigentlich doch gut, oder nicht?
Ja, das denkt man halt im ersten Moment immer. Aber wenn du dich mal genau in das Thema reinarbeitest, ist es so, dass Papiertüten in der Regel schon mal aus dickerem Papier hergestellt sind. Das fühlt man ja auch so, damit sie nicht reißen. Sie sind sehr selten aus Altpapier hergestellt, also nicht recycelt, und verbrauchen, wenn man sich Papier anguckt, in der Herstellung auch wirklich mehr Energie als dünne Plastiktüten in der Herstellung und verschmutzen mehr Wasser. Und dann gibt es ja noch diese Alternativen wie biologisch abbaubare Plastiktüten oder welche aus nachwachsenden Rohstoffen. Da denkt man immer, oh, das ist ja super bio und super umweltfreundlich. Aber auch die sind nicht zu empfehlen, weil man sie zum einen nicht gut recyceln kann und sie zum anderen auch in der Herstellung wieder energieaufwendig sind. Sehr gute Infos dazu für alle, die es mehr interessiert, gibt es bei der Deutschen Umwelthilfe. Die haben alle Tütenarten verglichen und sie kommen nämlich zu dem Schluss, dass eigentlich diese Polyesterbeutel am besten sind. Die kennst du vielleicht, das sind die, die gibt es gerne mal im Drogeriemarkt an der Kasse. Die kann man so ganz klein zusammen machen und in die Tasche stecken.
Ah,
die,
so
und die
Netze.
Tragen so 10 oder ja auch so richtig so Beutel, die tragen bis zu 10 Kilo und sind echt haltbar.
Ah, die habe ich auch, davon habe ich 2, 3 Stück. Super. Oder sowas von der Drogerie. Das heißt, Plastiktüten durch Papiertypen oder andere Plastiksorten zu ersetzen, ist keine Lösung. Hast du eine Idee, wie es besser gehen kann?
Also ich habe ja immer schon gedacht, wenn es um Müllvermeidung geht, da würde das mit Belohnung wahrscheinlich besser funktionieren. Und das gibt es tatsächlich auch schon. Also in Berlin, da arbeiten manche Läden inzwischen mit so Stempelkarten. Wenn du 10-mal deine Tasche selbst mitbringst und keine Tüte brauchst, dann kriegst du beim nächsten Mal einen Rabatt auf deinen Einkauf. Und ich könnte mir das zum Beispiel auch super für Kaffee vorstellen. Also 10-mal Kaffeebecher selber mitgebracht, gibt es dann irgendwann einen Kaffee umsonst. Mhm. Denn ganz ehrlich, also bei dem Thema Verpackungsmüll geht es eben nicht nur um Plastiktüten, sondern auch den ganzen anderen Kram, wie zum Beispiel, das ärgert mich immer sehr, diese Unmengen an Einwegbechern, die wir verbrauchen. Also man muss wirklich noch über die Plastiktüten hinausdenken.
Was hast du da noch im Kopf?
Was mich auch sehr stört, es gibt ja überall immer mehr den Trend, außer Haus zu essen und dann auch alles in der To-Go-Variante zu kaufen und mitzunehmen, was aufwendig verpackt ist. Eine besondere Unart ist, wenn du schon in ein Restaurant gehst und dich da niederlässt, um zu essen, dass du dann dein Essen in Einweggeschirr bekommst. Das war jetzt in Washington tatsächlich der Fall. Das ist mir sehr stark aufgefallen. Zum Beispiel in so einem Falafelladen. Da kriegst du dann so eine Pappschale und noch Plastikbesteck und die Joghurtsoße ist auch noch in einem extra Plastiktöpfchen und es gibt noch einen Plastikbecher für das Wasser. Also die Tüten sind vor dem Hintergrund vielleicht ein kleiner und auch symbolträchtiger Teil, aber man darf es halt nicht dabei belassen.
Ich finde immer schlimm, wenn in Kekspackungen weitere Kekspackungen drin sind, wenn man die dann aufmacht und dann sind die Kekse nochmal einzeln verpackt. Also
das kenne ich gar nicht.
Schon gesehen. Ab morgen werdet ihr in einigen Geschäften Plastiktüten nicht mehr umsonst bekommen, sondern etwas dafür zahlen müssen. Eine einheitliche Regelung gibt es aber noch nicht. Damit soll die Zahl von Plastiktüten und der Müll weniger werden. Aber damit ist die Masse an Verpackungsmüll natürlich noch lange nicht kleiner. Das haben wir jetzt gelernt. Verena von Kals, danke.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Eine schlaue Leggings. Das klingt erstmal nach einem Werbespruch von irgendeiner Sportmarke. Sowas wollen jetzt aber Forscher der Züricher Hochschule für angewandte Wissenschaften entwickeln. Eine lernfähige Leggings, die den eigenen Bewegungsablauf unterstützt. Sinn und Zweck ist, Menschen, die sich beim Gehen schwer tun, beim Laufen zu helfen. Nämlich dadurch, dass sich die Leggings bei bestimmten Bewegungen versteift oder weich wird. Das wäre dann zum Beispiel hilfreich für Menschen, die einen Schlaganfall hatten oder von Geburt an eine Gehbehinderung haben. Um das hinzukriegen, wird das Gewebe der Leggings mit Sensoren ausgestattet. Die erfassen den Bewegungsablauf beim Laufen. Eingebaute Elektronik wertet das Ganze mit Hilfe von Algorithmen aus. Die Leggings weiß dann, wo das Problem beim Laufen liegt und stützt oder drückt je nach Bedarf am Bein oder Fuß. Die Leggings soll ziemlich komfortabel sein, nämlich ganz dünn, sodass man sie auch bequem unter der Jeans tragen kann. Den Prototyp soll es noch 2016 geben, sagen die Forscher. Eine Runde joggen, okay, aber auf der Aschenbahn gegen andere antreten, ach nö, zu viel Stress. Wenn man den Sportvereinen glaubt, dann war das die Einstellung vieler Jugendlichen in letzter Zeit. Die hatten zwar Lust auf Bewegung, aber nicht auf Wettkämpfe. Ein Forscher aus Remagen hat die Teenies jetzt aber verteidigt. Er hat sich angeguckt, wie und wo 17-Jährige Sport treiben. Der Wissenschaftler sagt, den Zahlen nach haben zwischen 2000 und 2012 nicht weniger von ihnen bei Wettkämpfen mitgemacht. Es kann allerdings trotzdem sein, dass in manchen Sportarten weniger Jugendliche zu Wettkämpfen angetreten sind, weil andere Sportarten beliebter geworden sind. Der Forscher hat auch noch herausgefunden, dass sich grundsätzlich immer mehr 17-Jährige bei Sportvereinen angemeldet haben. Und das Alter, in dem die Jugendlichen in ihre Wettkampfsportart eingetreten sind, ist immer weiter gesunken. Das könnte bedeuten, dass die Vereine länger brauchen, um die Jugendlichen dazu zu bewegen, an Wettkämpfen teilzunehmen. Es tut uns sehr leid für alle Herr-der-Ringe-Fans. Der Hobbit und der Mensch existierten doch nicht nebeneinander. Der Hobbit heißt wissenschaftlich Homo floresiensis und seine Überreste wurden 2003 in einer Höhle auf der indonesischen Insel Flores entdeckt. Er war nur etwa einen Meter groß und sein Gehirnvolumen entsprach etwa dem eines Schimpansen. Wahrscheinlich war der Hobbit eine eigene Menschenart und kein Vorgänger des modernen Menschen. Bis vor kurzem dachten die Forscher, der Hobbit habe vor rund 18.000 Jahren gelebt. Damit hätte er den modernen Menschen noch getroffen. Jetzt haben die Wissenschaftler aber die Gesteinsschichten, in denen sie die Überreste des Hobbits gefunden haben, neu untersucht. Das Ergebnis? Die Skelette sind doch schon zwischen rund 100.000 und 60.000 Jahren alt. Der moderne Mensch erreichte Australien aber erst vor rund 50.000 Jahren.
Heute startet der Film Eddie the Eagle. Alles ist möglich in den deutschen Kinos. Ein Mann, der im wahren Leben Michael Edwards heißt und als schlechtester Skispringer gilt, der jemals bei Olympischen Spielen angetreten ist. Da gibt es ja neben Eddie the Eagle einige, ne, die nicht ganz so doll abgeschnitten haben bei Olympischen Spielen, aber doch mitmachen durften. Immer wieder gibt es Teilnehmer, die dem restlichen Sportlerteams weltweit meilenweit hinterherhinken. Ich erinnere mich da dunkel an einen afrikanischen Schwimmer, der weit abgeschlagen ins Ziel gekommen ist und man dann gehofft hat, dass er nicht ertrinkt. Matthias Frieber aus unserer Sportredaktion. Wer war das nochmal, dieser Schwimmer? Weißt du das noch?
Ja, Erik Musambani heißt der Mann aus Äquatorialguinea. Und es war tatsächlich so, dass er mit den letzten Körnchen seiner Kraft wirklich das Ertrinken vermeiden musste. Das hat er, glaube ich, auch nachher mal zugegeben. Man hat ihn in Anlehnung an Eddie the Eagle nachher Eric the Eel, Erik den Aal genannt. Er hat also es fertiggebracht, in diesen Vorlauf zu schwimmen. Man stellt sich vor, 100 Meter Freistil sind 48 Sekunden ungefähr der Weltrekord. Er hat die ersten 50 Meter in relativ passablen 40 Sekunden geschafft. Die zweiten 50 Meter haben dann deutlich länger gedauert, sodass er ins Ziel gekommen ist mit einer Zeit von über einer Minute und 52 Sekunden. Also ja. Weltrekord mehr als verdoppelt. Das Interessante daran war eben, dass er tatsächlich gerade für die letzten 15 Meter unglaublich lange gebraucht hat und dabei tatsächlich beinahe fast ertrunken wäre und sich an der Leine festhalten musste. Er hat allerdings noch zwei Dinge geschafft bei diesem Rennen, das darf man nicht vergessen. Erstens, er hat diesen Lauf gewonnen, weil seine Mitstreiter beide vor dem Lauf wegen Fehlstarts disqualifiziert wurden. Mhm. Die kamen aus Nigeria und Tadschikistan, habe ich gerade nochmal nachgelesen. Das wäre also ein richtig hochkarätiges Rennen geworden. Und er hat es auch fertiggebracht, einen neuen Landesrekord aufzustellen. Oha. Er ist also der schnellste Schwimmer seines Landes gewesen mit dieser Zeit.
Herzlichen Glückwunsch dafür. Aber es gibt noch weitere Geschichten. Ne? Da erinnere ich mich zum Beispiel an das jamaikanische Team im Bob.
Auch weltbekannt durch den Film Cool Runnings. Ja, die waren 1988 in Calgary. Weltweit haben die Beachtung bekommen, hatten damals ihre Probleme, sind 4 Jahre später nochmal angetreten. In Albertville haben sich da deutlich verbessert, das muss man da auch dazu sagen. Die sind im Viererbob 14. und im Zweierbob sogar 10. geworden, also haben zu den besten 10 Mannschaften der Welt gehört. Es gibt noch etliche andere Beispiele. Ein ganz interessantes Beispiel ist vielleicht noch Philip Boyd. Er kommt aus Kenia und hat sich überlegt, er möchte das Langlauf mal versuchen, Skilanglauf. Hatte vorher nie Schnee gesehen, hat in Finnland dann trainiert. Nach dem ersten Training fand er die Idee nicht mehr so gut, weil ihm da das ein oder andere Körperteil drohte zu erfrieren tatsächlich. Er hat dann weitergemacht, ist 1998 bei den Olympischen Spielen angetreten, letzter geworden, 92. Hat aber bei diesem Rennen eine Freundschaft geschlossen mit dem Olympiasieger aus Norwegen, mit Bjørn Dæhlie. Der ist nämlich, weil er das wusste, dass dieser Philip Boyd startet, im Ziel stehen geblieben und hat auf ihn gewartet 20 Minuten, bis er ins Ziel gekommen ist. Hat ihn persönlich an der Ziellinie in Empfang genommen und die beiden sind bis heute befreundet und Philip Boyd hat einen seiner Söhne dann auch Dæhlie genannt, so wie den Norweger, der die Goldmedaille gewonnen hat und der ist später noch bei den ein oder anderen Spielen angetreten und hat sich hier und da auch mal ein paar Plätze verbessert.
Das Internationale Olympische Komitee, das hat doch bestimmt überhaupt kein Interesse daran, dass viele Sportler mit extrem unterdurchschnittlichen Leistungen da teilnehmen. Gibt es denn nicht so eine Art Mindestnorm, die eigentlich jeder erfüllen muss?
Ja, es gibt so internationale Normen. Man muss dazu sagen, das IOC steht da so ein bisschen drüber als Ausrichter und Veranstalter der Spiele, aber die Wettkämpfe richten die jeweiligen Weltverbände aus. Also der Internationale Leichtathletikverband ist für die Leichtathletikwettbewerbe zuständig und so weiter. Da gibt es internationale Normen und man streitet natürlich immer auch mal wieder. Erik Musambani, der Schwimmer, das war damals auch eine kleine Diskussion. Der damalige IOC-Präsident Jacques Rogge hat gesagt, er will das verändern. Das darf nicht mehr sein. Es war zwar lustig, aber es gefällt ihm nicht, dass da jemand um sein Leben schwimmt bei Olympischen Spielen. Es gibt diese Möglichkeit aber immer noch. Das IOC hat aber ja auch ein Interesse daran, dass vor allem bei der Eröffnungsfeier aus allen Ländern der Erde da Sportler dabei sind. Und deswegen gibt es so Wildcard-Geschichten. Das gibt es dann in den einzelnen Disziplinen, dass dann Länder, die überhaupt keine Chance haben oder überhaupt keine Athleten, die irgendwie konkurrenzfähig sind, dass sie dann 1, 2, 3 Athleten mitbringen dürfen über so eine Ausnahmeregelung, dass die auch noch vertreten sind.
Also ganz konkretes Beispiel, die deutsche Olympianorm zur Teilnahme bei Olympischen Spielen bei den Schwimmern, die hätte er nie gepackt.
Die Norm, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, ist jetzt für Olympia 2016 in Rio 48,81 Sekunden. Damit hätte er eben die erste Bahn gerade geschafft von den Zweien. Das ist tatsächlich so, dass da ganz andere Maßstäbe gelten.
Guck mich an, ich bin 1,85 groß, um die 90 Kilo schwer. Hätte ich die Chance, mit ein bisschen Training in einer geeigneten Sportart, die du mir jetzt sagst, ein Olympiaticket zu bekommen, wenn ich in einem anderen Land mich anmelden würde und sagen würde, ich werde jetzt, was auch immer, Norwegen.
Also es ist, prinzipiell ist das möglich, man braucht natürlich den Pass des anderen Landes. Ja. Das ist wahrscheinlich die größte Hürde erst einmal, sich irgendwo einbürgern zu lassen in einem anderen Land. Dann muss man eine geeignete Disziplin finden, die einem behagt. Am besten sucht man sich eine Disziplin aus, wo die internationale Konkurrenz jetzt nicht so groß ist, wo man also eine Chance hat, zumindest in dem Teilnehmerfeld wahrgenommen zu werden. Also im 100-Meter-Sprint würde ich es nicht versuchen. Nee. Das machen zu viele Menschen auf der Welt. Da muss man sich schon eine Sportart aussuchen, wie eben die genannten, wie Bobfahren, wie Rodeln, Disziplinen wie Skilanglauf, wo man zumindest eine Chance hat, sich dem Niveau anzunähern und dann viele Jahre trainieren. Ein Beispiel gibt es ja noch, Vanessa May, die Geigerin aus London mit thailändischen Wurzeln, die hat es versucht, die hat es auch geschafft. Andere Geschichte, die dazu gehört ist, da gab es nochmal Stress. Sie soll angeblich manipuliert haben bei den Qualifikationsrennen, ist aber freigesprochen worden. Sie ist angetreten, 50 Sekunden hinter der Siegerin im Riesenslalom der Damen. Sie war also dabei, dann als Alpinistin für Thailand.
Das ist also dein Tipp. Ralf, mach mit beim Riesenslalom der Damen. Dankeschön, Matthias Briebe aus der DRD Wissen Sportredaktion über Olympiateilnehmer, die zwar mitmachen dürfen, aber stark unterlegen sind. Heute startet Eddie the Eagle. Alles ist möglich in den Kinos.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Muss man ja schon ein bisschen der Typ für sein, oder? In so Rateshows zu bestehen, allein schon, ja, zum Beispiel bei Günther Jauch, sich durchzusetzen bei Wer wird Millionär, da überhaupt erstmal hinzukommen auf diesen Stuhl, ja? Da spielt Glück natürlich eine wichtige Rolle und dass am Ende dann auch die richtigen Fragen kommen, sodass man möglichst viel absahnt. Aber die richtige Vorbereitung ist eben auch Gold wert. Verena von Keitz aus dem Team, es gibt gerade einen aktuellen Fall, bei dem das so war, ne?
Ja, in der amerikanischen Sendung Wheel of Fortune, also Glücksrad sozusagen, da war Robert Santoli einer von drei Kandidaten. Das Prinzip ist ja so, ne, du hast da irgendwie ein Display mit der Anzahl der Buchstaben von Wörtern, die gesucht werden und man sieht immer nur nach und nach irgendwie einen neuen Buchstaben.
Marin Gilzer dreht die Buchstaben um.
Ja, genau. Und dieser Mann hat es wirklich geschafft, einen Doppelbegriff, also bei dem klar war, der ist mit einem Und-Zeichen verbunden, zu erraten innerhalb von einer Sekunde, obwohl nur der letzte Buchstabe sichtbar war, nämlich ein D.
Hat er rausbekommen.
Oh, Robert.
Port and starboard.
Yeah, that's it.
Port also, and starboard.
Das ist Steuer und Backbord heißt das. Port and starboard. Und
genau.
Das muss er echt mal hinkriegen.
Ja, also da fragt man sich natürlich auch, wie kann das denn sein? Du hast nur den Endbuchstaben. Wenn man mal Kreuzworträtsel gemacht hat, dann weiß man, wie schwierig das ist, wenn man nicht den Anfangsbuchstaben hat, sondern den Endbuchstaben. Er hat auch dann weiter in der Sendung einen ziemlichen Durchmarsch gemacht. Also die beiden anderen Kandidatinnen hatten überhaupt keine Chance. Und er hat dann im Nachhinein aufgeklärt, wie es sein konnte, dass er das alles wirklich so auf dem Schirm hatte.
Wie?
Also er hat sich vorher sehr gründlich anscheinend informiert und mitbekommen, dass die Sendung, in der er jetzt Kandidat war, von einem Anbieter von Kreuzfahrten gesponsert wird. Mhm. Dann hat er eins und eins zusammengezählt und hat sich eine Liste gemacht, 4 Seiten lang, mit allen Wörtern und Redewendungen rund ums Schifffahren, Segeln, Boote, Fischen, was auch immer. Und dann hat er sich auch noch durch alte Sendungen dieser Show gearbeitet, in denen es dann wiederum um ähnliche Themen ging, hat gedacht, ach, vielleicht sind die nicht so kreativ in neuen Aufgaben. Und damit war er dann so gut vorbereitet, dass er wirklich schnell die richtigen Assoziationen hatte. Und das Ende vom Lied war, er durfte am Ende mit $76.000 nach Hause gehen und 2 Kreuzfahrtgutscheinen.
Wow, würde ich nicht hinkriegen, glaube ich.
Ja, ich würde mal sagen, also im ersten Moment, wenn man das hört, ja, schwierig. Aber ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht. Ich würde jetzt gerne mal ein kleines Spielchen mit dir machen.
Okay.
Du musst nicht so pessimistisch sein. Ich glaube nämlich wirklich, wenn man den Zusammenhang kennt, dann kommt man wirklich viel schneller auf Wörter. Also wenn ich dir jetzt zum Beispiel sage, du musst 3 Wörter raten, die zusammengehören. Und das erste endet mit L und das dritte endet mit S. So. Fällt dir natürlich nichts ein, klar. Du hast ja auch gar keinen Zusammenhang. Wenn ich dir aber jetzt sage, es geht um Kantine und das erste Wort endet mit L und das dritte Wort mit S.
Pommes ist das dritte, das erste ist Schnitzel mit Pommes.
Yeah!
Hey!
Du merkst schon, ne? Also wenn du dir jetzt vorher alles überlegt hättest zum Thema Mittagspause, Mittagessen, dann wärst du wahrscheinlich innerhalb von einer Sekunde drauf gekommen.
Das stimmt. Wir haben vorher nicht drüber gesprochen. Das freut mich jetzt. Ein Mann hat in einer Glücksradshow innerhalb von einer Sekunde die richtige Lösung gewusst. Am Ende stand da nur ein D und er hat gesagt, das ist doch Backbord und Steuerbord, weil er sich eben auf das Thema Schifffahrt vorbereitet hat. Danke für die Infos. Hier ist D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
BRU bleibt zu. Der Brüsseler Flughafen ist nach den Anschlägen von Dienstag vergangener Woche weiterhin geschlossen. Die 2 Sprengsätze in der Abflughalle, die hatten ja nicht nur Menschen getötet und verletzt, sondern auch Teile der Decke einstürzen lassen und die Glasfront der Halle zerstört. Und die EU-Kommission, die hat sich heute deswegen für angemessene Sicherheitsmaßnahmen an europäischen Flughäfen ausgesprochen, was auch immer das heißt. Wir kennen doch alle diese Hallen, ja, vor dem Sicherheitsbereich, durch den man dann erstmal durch muss. Wie soll man dort in Zukunft Anschläge verhindern? Vor dem Sicherheitsbereich. Ist das überhaupt möglich? Volker Zintel war jahrelang Sicherheitschef des Fraport, also des Frankfurter Flughafens. Herr Zintel, Kontrollen sowohl der Menschen als auch des Gepäcks außerhalb der Flughafengebäude, ist das überhaupt realistisch?
Also es ist sehr unrealistisch. Und insofern bin ich ja froh, Sie hatten es in der Anmoderation, dass die EU heute über angemessene Sicherheit spricht. Keine Schnellschüsse und Aktionismus kann man jetzt nicht gebrauchen. Das Problem ist, man muss das System der Flughafensicherheit verstehen. Da gibt es einen sicherheitskontrollierten Bereich, der auf einem sehr hohen Niveau zwischenzeitlich in Europa Luftsicherheit anbietet. Und es gibt einen öffentlichen Bereich. Und zwischen diesen beiden gibt es eine Grenzlinie. Und diese Grenzlinie wird es immer geben. Ich würde nämlich mit der jetzigen Veränderung, so wie sie diskutiert wird, diese Grenzlinie lediglich 50 oder 100 Meter nach vorne schieben und hätte dort die gleichen Risiken, wie ich sie jetzt in der Halle habe. Dazu kommt, dass eine Vollkontrolle in vergleichbarer Qualität mit den derzeitigen Kontrollen aus Platzgründen, aus Ablaufgründen eigentlich völlig unmöglich ist in den vorhandenen Flughafenimmobilien, die wir in Europa haben. Denn es wird viel zu wenig bedacht, dass es ja nicht nur einen Zugang in diese Flughafenhalle von der Ankunftsebene für die Personenwagen gibt. Es gibt ja auch Vertikalerschließungen innerhalb der Gebäude, wo die Leute von den Bahnhöfen, von den Parkhäusern und von anderen Ecken herkommen. Und das müsste alles mit Riesenflächen, mit Riesengeräten ausgestattet werden. Denn im Moment betritt man ja das Flughafengebäude mit seinem gesamten großen Gepäck. Und das Gepäck, da ist ja am einfachsten etwas drin zu verstecken, das wird derzeit mit einem hohen technischen Aufwand hinter dem Check-in kontrolliert, in gesonderten Bereichen. All das müsste dann nach vorne gezogen werden und das ist schlichtweg unmöglich.
Aber gibt es nicht, wir sind ja im Jahr 2016, auch Technik, die schon soweit ist, gibt es nicht entsprechende Geräte oder Tore, durch die man durchläuft, die Sprengstoff vielleicht erschnüffeln können und Waffen entdecken können?
Nein, diese Tore gibt es nicht. Wir haben ja im Moment noch Probleme, die Kontrolleinrichtungen für Personen, die Personenschleusen in Richtung auf Sprengstoff auszurichten. Aber für Großgepäck, wenn Sie dort nach Sprengstoff suchen, brauchen Sie Tausende von Quadratmeter Fläche. Das haben wir ja im Moment, aber ganz zentralisiert für den Flughafen mit einer technisch hochwertigen, dreistufigen Gepäckkontrolle. Das kann man unmöglich vorne in die Ankunftsbereiche, in die Eingangsbereiche legen. Das ist schlichtweg nicht möglich. Das Einzige, was man machen kann, ist, dass man einerseits die potenziellen Täter verunsichert, andererseits den sonstigen Passagieren auch ein Gefühl der Sicherheit anbietet, indem man Stichprobenkontrollen macht. Oder indem man innerhalb dieser Hallen auf auffälliges Verhalten von bestimmten Personen achtet, aber das ist auch ein sehr schwieriges Thema.
Das ist über Kameras dann?
Nicht nur über Kameras, auch über Personen, also über geschultes Personal. Aber die Erfahrung zeigt ja, dass diese Attentäter schon clever sind, dass sie geschult sind, dass sie wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Und das haben auch die Brüsseler Attentäter wieder gezeigt. Wenn ich mich clever verhalte, komme ich ohne aufzufallen bis an den Ort, an dem ich die Tat durchführen möchte. Und deshalb gibt es eigentlich nur eine wirklich gesicherte Erkenntnis. Es kann jetzt diskutiert werden über alles Mögliche. Aber ein terroristischer Anschlag dieser Art lässt sich nicht erst am Tatort verhindern, sondern die Ermittlungsansätze müssen viel früher sein, in Vorermittlungen, wo die Sicherheitsbehörden in der Lage sind, Personen, Gruppierungen, Systeme zu erkennen, die möglicherweise einen Anschlag planen. Eine Prävention, eine Verhinderung am Tatort selbst ist fast unmöglich.
Volker Zintel, ehemaliger Sicherheitschef des Fraport, sagt, Abflughallen sichern eher schwierig bis unmöglich, verlagert die öffentliche Zone quasi nur ein paar Meter weiter nach draußen. Der Flughafen Brüssel ist weiterhin geschlossen und soll ab Freitagabend oder Samstag dann langsam wieder den Betrieb aufnehmen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Es ist 8:08 am Donnerstagabend. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu begeistert klinge, denn ich bin Tesla-Fan. Wobei ich bin generell Fan von Elektroautos. Den BMW i3 finde ich auch super. Oder so einen kleinen Elektroflitzer von Renault bin ich mal gefahren. Den fand ich auch klasse. Ich habe mir keinen gekauft bisher, weil sie sind mir dann doch zu teuer. Heute geht es um Tesla. Das Unternehmen, das stellt nämlich heute Nacht in Los Angeles ihr drittes Modell vor. Model S gibt es ja schon und Model X. Jetzt kommt das Model 3 dazu. Es dauert noch ein bisschen, bis der ausgeliefert wird, aber es scheint viele Fans nicht zu stören. Heute gab es nämlich vor den Tesla-Stores Schlangen von Menschen, die das Auto vorbestellen wollten, so wie wenn ein neues iPhone rauskommt. Für eine Reservierungsgebühr von 1000 Franken in Zürich oder 1000 Euro in Hamburg konnte man sich da auf eine Warteliste setzen lassen. Wir gehen mal an den Ort der Präsentation, Markus Schuler in L.A. Was weiß man denn über dieses neue Auto, das Model 3?
Eigentlich weiß man über das Model 3 noch sehr wenig. Es sollte gar nicht Model 3 heißen, sondern Model E. Und wenn man diese drei Buchstaben zusammensetzt, Model S, Model X und Model E, dann kommt ein bestimmtes Wort heraus. Das konnte Elon Musk und sein Unternehmen aber offenbar nicht durchsetzen, aus einem ganz einfachen Grund. Es gibt eine große Automarke mit einem Stern, die aus Stuttgart kommt, und die hat so eine Reihe schon im Programm. Also da war es nicht möglich. Man weiß wenig, habe ich gesagt, über das Auto. Sind vielleicht so ein paar Daten, die dann doch interessieren könnten. Von der Größe her soll es so BMW 3er-Reihe, Audi A4 Größe sein, umgerechnet 31.000 Euro ungefähr kosten. Und der Hammer ist wirklich, der Akku soll 300 Kilometer weit ausreichen. Das ist ziemlich stark. Du hast ja gerade den BMW erwähnt, der X3, ich glaube X3 heißt er.
X3
ist der Geländewagen. Genau. I3 hat nur eine Reichweite von, in Anführungszeichen, 120 Kilometer zum Vergleich. Und das ist so ungefähr von den meisten E-Autos die Durchschnittsreichweite. Also 300 Kilometer wäre schon Wahnsinn.
Wie groß ist denn das Interesse der Menschen in den USA? Hier in Europa stehen sie Schlange.
Ja, hier auch. Ich fahre jetzt auch gleich wieder rüber zum Tesla-Store, um noch ein paar weitere O-Töne einzuholen. Hier ist es auch so der Fall, die Leute stehen Schlange und möchten alle für $1.000 das Fahrzeug vorbestellen. Und wir können ja mal kurz reinhören, was die Leute vor den Tesla-Stores da so erzählen.
I got here just before opening today at 10 a.m.
Ich bin schon seit heute Morgen um 10 Uhr hier. Tesla ist für mich ein Ausweis, dass es auch ohne Öl geht. Sie stehen für Nachhaltigkeit und alles wird hier in den USA gebaut. Und diese Frau meint, mein Mann ist schon sehr gespannt. Er ist schon seit heute Morgen hier vor dem Laden, weil er sich ein Fahrzeug kaufen will, das er noch nicht mal gesehen hat.
Hat denn Tesla eigentlich in den USA einen sehr hohen Marktanteil? Weil in Deutschland sieht man ja kaum welche.
In Deutschland siehst du in den Großstädten welche. Also in München habe ich schon viele Tesla-Autos gesehen. Da gibt es auch ein ausgebautes Netz, wo man die Autos dann wieder aufladen kann. In USA ist der Marktanteil auch natürlich sehr, sehr gering. Der wird deutlich einstellig liegen, wenn man den Gesamtmarkt betrachtet. Schaut man sich aber dann die Elektroautos an und hier das hochpreisige Segment, da kommt Tesla auf einen Marktanteil nur unter den E-Autos, nur unter den hochpreisigen von 25%. Das ist schon eine ganze Menge.
Warum üben diese Autos von Tesla trotz der hohen Preise, weil so ein Model, ich glaube Model S geht so fast auf die 100.000 Euro zu, warum üben die so einen hohen Reiz aus?
Na, du hast vorher ein ganz gutes Stichwort genannt, es ist sozusagen der Apple-Effekt. Tesla hat es geschafft, so eine Aura um seine Marke zu kreieren. Das liegt einerseits an deren illustrem Mitgründer, an deren Gründer Elon Musk, diesem Multimillionär, Milliardär. Und zum anderen geht Tesla weg von diesem Autohändler-Image. Wenn du hier in den USA dir die Autohändler anschaust, dann sind da überall bunte Fahnen und da stehen viele Autos vorm Laden. Tesla macht genau das nicht. Die gehen in die Zentren, gehen in die schönen Ladenpassagen, bauen Stores neben einem Apple Store auf, wo du eben nicht diese typischen dieses typische Autohändler-Image hast. Das ist ein großes Marketing, was sie betreiben und das verstehen sie sehr, sehr gut.
Markus Schuler in L.A., wo heute Nacht ein neuer Tesla vorgestellt werden soll, in die Radio Wissen. Und das war die Redaktionskonferenz. Euch einen schönen Abend. Bye-bye.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr.